Razzia bei X. In Paris stürmt die Polizei Büros des sozialen Netzwerks und das aus rein politischen Gründen. Im Schwerpunkt des Tages, die Epstein-Affäre wird immer größer. Jetzt gerät ein weiterer britischer Adeliger ins Kreuzfeuer. Und Gift in der Babynahrung. Auf eins deckt auf, wie Handelskonzerne unsere Kinder gefährden. Herzlich willkommen zu den Nachrichten auf eins. Bevor wir zu unserem Schwerpunkt kommen, zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Dienstag. In Paris sind die Geschäftsräume von Elon Musks Plattform X polizeilich durchsucht worden. Das teilte die Pariser Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mit. Dem Konzern wird vorgeworfen, dass der Algorithmus von X vermeintlich rechtsextreme Inhalte bevorzugen würde. Zur Sachverhaltsaufklärung habe man sogar den Unternehmenschef Musk persönlich vorgeladen. Ob dieser sich der französischen Justiz beugen wird, war bei Redaktionsschluss noch unklar. Es ist nicht das erste Mal, dass Frankreich gegen kritische soziale Medien vorgeht. Bereits im August 2024 wurde kurzzeitig der Telegram-Gründer Pavel Durov verhaftet. In Österreich wird aktuell über eine mögliche Volksbefragung zur geplanten Wehrdienstverlängerung diskutiert. Die Wehrdienstkommission, die eine Empfehlung zur Verlängerung abgegeben hat, hält nichts von einer Mitsprache des Volks. Ihr Vorsitzender Erwin Hameseder spricht von einer Verzögerungstaktik und fordert die Regierung dazu auf, eine klare und unmittelbare Entscheidung zu treffen. Doch wie würden die Österreicher im Falle einer Volksbefragung abstimmen? Auf eins hat sich in Linz umgehört.
Ich würde dagegen abstimmen, weil ich glaube, das ist eine Sache, die momentan in Österreich ganz gut gewachsen ist. Und ich würde glauben, dass man mit dem jetzigen Modell, wenn man das attraktiver macht, durchaus genug Leute finden.
Auf jeden Fall dafür. Ich bin Milizsoldat, da fragen Sie jetzt wahrscheinlich genau den Richtigen. Und ich finde es generell kein schlechtes Ding. Ich habe eine schöne Zeit gehabt beim Heer, also sowieso dafür.
Ich bin natürlich dafür, weil ich halt sicher, dass jugendliche Leute heutzutage einmal vielleicht ein bisschen wieder lernen sollten. Gemeinschaftlichkeit, Kameradschaftlichkeit.
Ich würde bei den 6 Monaten, glaube ich, bleiben, jetzt nur. Und wäre aber trotzdem, glaube ich, generell eher für Berufsheer.
Ich glaube, das ganze System sollte vielleicht einfach grundlegend einmal überdenkt werden, ob da jetzt junge Burschen da mit Waffen hantieren sollen und sie auskennen sollen, wenn wir eigentlich ein neutrales Land sind.
Es ist eine prominente Klägerin und ein Urteil, das Kritiker für einen Skandal halten. Am Montag wies das Oberverwaltungsgericht Sachsen eine Normenkontrollklage der Musikerin Julia Neigl ab. Neigl, Ende der 80er Jahre, einer der Stars der deutschsprachigen Popmusik, hatte gegen eine Corona-Verordnung aus dem November 2021 geklagt. Damals galt in Sachsen die 2G-Regel. Also Zugang bei Konzerten nur für Geimpfte und Genesene. 2 Auftritte musste Neigl absagen. Eine Begründung für die Entscheidung lieferte das Gericht zunächst nicht. Nach Medienberichten scheiterte die Klage an einer Formalie. Die Verordnung sei zum Zeitpunkt der Klage nicht mehr in Kraft gewesen. Damit verweigern die Richter eine inhaltliche Debatte der Corona-Verordnung. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu. Neigl will Beschwerde einlegen, äußert sich derzeit jedoch nicht öffentlich. Scharfe Kritik kommt von Marcel Lutte, dem Vorsitzenden der Good Governance-Gewerkschaft. Er sagte gegenüber auf eins, das Verfahren zeigt, mit welcher Unfähigkeit oder Böswilligkeit die Exekutive agiert hat, um keine Verantwortung tragen zu müssen. Der Skandal um das Netzwerk des Sexualverbrechers Jeffrey Epstein weitet sich offenbar aus. Das ist das Fazit mehrerer Beobachter nach der Auswertung der jüngst freigegebenen Akten. So schreibt der Journalist Bert Egartner. In einer der Mails werde ein gewisser Boris erwähnt, der offenbar auch zum Epstein-Netzwerk gehört. Und weiter, es heißt er, also dieser Boris, habe Bill Gates dabei geholfen, Drogen zu beschaffen und illegale Rendezvous zwischen dem Microsoft-Gründer und russischen Mädchen zu arrangieren. Die frühere Investmentbankerin Catherine Austin Fitz geht noch weiter. Sie sagt, die gesamte Regierung ist voller Epstein-Leute. War Epstein also nicht der Kopf eines Netzwerks, sondern nur der Name für ein ganzes System? So jedenfalls die Einschätzung von Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet.
Fest steht, das Epstein-Erpressernetzwerk gab es schon lange vor Epstein. Und Epstein dürfte hinein rekrutiert worden sein. Und die Hintermänner sind heute noch aktiv. Opfer, die in den Epstein-Akten zitiert werden, behaupten, dass das Epstein-Menschenhändlernetzwerk immer noch in Betrieb ist. Epstein war nie der finale Big Boss. Er war eine wichtige Schlüsselperson. Aber über diese Schlüsselrolle könnte man vermutlich auf das gesamte Netzwerk und die Drahtzieher kommen. Und das erklärt auch, warum Epstein in der Zelle wenige Wochen nach seiner Verhaftung zu Tode kam. Offiziell Selbstmord.
Der Epstein-Skandal könnte bald um eine weitere brisante Episode reicher sein. In den freigegebenen Akten taucht auch der Name Peter Mandelson auf. Einst Spitzenpolitiker der britischen Labour-Partei. Auffällig ist die Reaktion vom Premierminister Keir Starmer. Er fordert, Mandelson solle seinen Adelstitel verlieren und aus dem Oberhaus ausgeschlossen werden. Einen solchen Schritt gab es in Großbritannien in den vergangenen hunderten Jahren nur wenige Male. Mandelson galt in den 1990er Jahren als Architekt der Politik von Tony Blair und des Projekts New Labour. Sein Name erscheint mehr als 5600 Mal in den Epstein-Akten. Die Kommunikation zwischen beiden wirkt vertraut. Epstein berichtet von einem unglaublich spaßigen Tag mit Gates. Mandelson wiederum schreibt über Kontakte mit dem Bankier Nathaniel Rothschild und Epstein mit Ehud Barak. Warum reagiert Starmer nun so nervös? Beobachter vermuten, aus Angst vor noch weitreichenderen Enthüllungen über britische Spitzenpolitiker und die Londoner Finanzwelt. In der Epstein-Affäre geht es auch um enorme Geldsummen. Aus Epsteins Vermögen wurde 2020 ein Entschädigungsfonds in dreistelliger Millionenhöhe eingerichtet. Der Investigativjournalist Gerhard Wisniewski hat diesen Fonds untersucht und zieht überraschende Schlüsse. Wisniewski bezweifelt, dass es den Epstein-Skandal in der bekannten Form überhaupt gegeben habe. Er sagt, das Geld diene dazu, potenzielle Zeugen überhaupt erst hervorzubringen. Zudem zieht er Parallelen zu den Entschädigungsfonds nach dem 11. September. Ihm sei da etwas aufgefallen.
Dass der von derselben Frau verwaltet wird, die auch den Entschädigungsfonds für die Opfer von 9/11 verwaltet hat. Ja, wo auch schon haufenweise Tausende von Angehörigen in diesem Fall ruhig gestellt wurden. Wir wissen ja, dass der 11.9., so wie er uns dargestellt wurde, von A bis Z erlogen war. Ja? Und man braucht dieses Geld, um dann einfach die ganzen Zeugen, die Betroffenen zu kontrollieren, ruhig zu stellen. Meistens ist ja mit sowas, mit einer Entschädigung auch ein Vertrag verbunden, ein Verschwiegenheitsvertrag.
Mit Blick auf die Epstein-Akten übt Wisniewski auch scharfe Kritik an alternativen Medien. Sie würden sich in ihrer Berichterstattung kaum vom Mainstream unterscheiden und damit ihren Auftrag verfehlen. Seine Begründung sehen Sie im Interview des Tages gleich in dieser Sendung. Werden die Enthüllungen zum Epstein-Netzwerk Konsequenzen haben? Die Mehrheit der Auf1-Zuschauer ist skeptisch. In einer Umfrage auf unserem Telegram-Kanal sagten 14%, ja, Donald Trump wird das pädophile Netzwerk endgültig zerschlagen. 22% glauben, der US-Präsident ist selbst verwickelt und wird sich nicht selbst belasten. Die klare Mehrheit von 61% erwartet hingegen lediglich Bauernopfer und dass die eigentlichen Drahtzieher unbehelligt bleiben. Giftige Babynahrung in Supermärkten und Drogerien, doch die Vertreiber lügen oder schweigen. In diesem Jahr mussten bereits mehrere Unternehmen ihre Babyprodukte zurückziehen, wegen des Bakteriengifts Cereolit, darunter Nestlé, Lactalis und Danone. Doch die Konsumenten werden oft nicht umgehend informiert. Auch die Medien werden offenbar angelogen. Auf Anfrage von Auf1 gab ein Sparmarkt in Österreich bekannt, bis Ende Januar einen Rückruf von Nestlés Babynahrung Beba ausgehängt zu haben. Doch die Unternehmenssprecherin schreibt uns, tatsächlich Spar war von diesen Rückrufen nicht betroffen. Also eine glatte Lüge. Bei der deutschen Kette Kaufland hingegen scheint man angesichts der Vielzahl der zurückgezogenen Produkte nur mehr schwer durchzublicken. Das Unternehmen schreibt uns wörtlich, wir können bestätigen, dass der Hersteller Nestlé Chargen des Artikels Aptamil zurückgerufen hat. Allerdings stammt Aptamil nicht von Nestlé, sondern von Danone. Zurückgerufen wurden beide und hier wohl einfach vertauscht. Und auch gegen die Handelskette Rewe, sie betreibt in Österreich etwa Billa oder Bipa, gibt es massive Vorwürfe. So seien die Verbraucher nach dem Skandal um die Babynahrung von Danone nicht sofort gewarnt worden. Noch heftiger, tagelang seien die betroffenen giftigen Produkte bei Bipa sogar um 25% günstiger verkauft worden. Eltern könnten die billigen Angebote genutzt haben, ohne von den Gefahren zu wissen. So die Organisation Foodwatch Österreich. Wenn Pharma- und Lebensmittelkonzerne schweigen, braucht es unabhängigen Journalismus. Auf eins recherchiert dort, wo andere wegsehen, im Interesse ihrer Gesundheit. Damit wir solche Missstände auch weiterhin aufdecken können, brauchen wir Ihre Unterstützung. Helfen Sie mit Ihrer Spende. Alle Informationen dazu unter www.auf1.tv/unterstützen. Ein mutmaßlicher Anschlagsversuch in Nordrhein-Westfalen hat am Montagabend einen Großeinsatz ausgelöst. Betroffen war die AfD-Kommunalpolitikerin Sabine Reinknecht. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Bad Salzuflen. Wie Reinknecht selbst gegenüber auf 1 berichtete, habe sie im Fraktionsbüro einen Brief geöffnet, wobei ihr eine Wolke weißen Pulvers entgegengeschlagen sei. Einen Teil der Substanz habe sie eingeatmet. Bei dem Schreiben handelte es sich um einen Drohbrief mit klaren linken Bezügen. Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz sicherten das Gelände. Das Geschehen wurde als sehr ernst eingestuft. Nach Auf1-Informationen dauerte es fast 7 Stunden, bis Entwarnung gegeben werden konnte. Die Substanz konnte nicht eindeutig identifiziert werden. Laut Behörden sei sie jedoch harmlos gewesen. Sabine Reinknecht ist nach eigenen Angaben wohlauf. Gegenüber unserer Redaktion fordert sie dennoch Konsequenzen und sagte wörtlich, sie hoffe, dass die Täter den Großeinsatz selbst bezahlen müssten. Rund 3,6 Millionen Euro Steuergeld flossen seit 2019 an die Bundesstelle für Sektenfragen. Allein im Vorjahr waren für die 7 Mitarbeiter der Stelle mehr als 500.000 Euro an Personalkosten veranschlagt. Diese Zahlen gehen aus einer aktuellen parlamentarischen Anfragebeantwortung hervor. Brisant ist der politische Kontext. Die Bundesstelle beobachtet seit Jahren auch unseren Sender auf 1. Zuletzt erklärte eine Vertreterin der Behörde bei einer Veranstaltung der Medienbehörde Com Austria, das sogenannte Debanking, also die Kündigung von Bankkonten gegenüber missliebigen Akteuren, zu einem besonders wirksamen Mittel im Kampf gegen angebliche Desinformation. Die Bundesregierung rechtfertigt dieses Vorgehen ausdrücklich. Hinweise auf Maßnahmen wie Kontokündigungen oder steuerrechtliche Schritte würden sich, so heißt es wörtlich in der Anfragebeantwortung, im Rahmen der gesetzlichen Aufgabenwahrnehmung bewegen. Scharfe Kritik kommt von der FPÖ. Generalsekretär Christian Hafenecker fordert die ersatzlose Abschaffung der Bundesstelle und spricht von einem staatlich finanzierten Gesinnungswächter. Die Bundeswehr hat im bayerischen Erding ein sogenanntes Innovationszentrum eröffnet, das für die Verbreitung neuer Militärtechnik innerhalb der Truppe zuständig sein soll. Das verkündete die Armee in einer Pressemitteilung. Die Hauptaufgabe soll in der Entwicklung und dem Test neuer Waffentechnologien liegen. So arbeitet die Einrichtung bereits an neuen Drohnen und Techniken zur KI-gestützten Drohnenabwehr. Auch militärische Satelliten und Lasersysteme werden bereits geplant. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius begründet die Eröffnung mit der Bedrohung durch Russland und sagte wörtlich, Innovation gehört zum Kern glaubwürdiger Abschreckung. Das Zentrum soll als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Forschung und Militär fungieren. Beobachter sehen darin einen ersten Schritt in Richtung Kriegswirtschaft. Klar ist jedenfalls, dass die Bundeswehr die militärische Forschung weiter intensivieren will. So kündigte Pistorius bereits eine ähnliche Einrichtung für maritime Technologien an. Und damit kommen wir zum Interview des Tages. In den vergangenen Tagen wurde ein weiterer umfangreicher Schwung der sogenannten Epstein-Akten veröffentlicht. Es ist von rund 3,3 Millionen Seiten die Rede. Fotos, stundenlange Videoüberwachungen, vor allem aber unzählige E-Mails. Um diese neuen Dokumente einzuordnen und ihre Bedeutung zu bewerten, spreche ich jetzt mit dem Investigativjournalisten Gerhard Wisniewski. Er hat sich vor allem mit der Medienberichterstattung über die Akten beschäftigt. Ich begrüße Sie, Herr Wisniewski. Herr Wisniewski, was macht Sie sicher, dass das, was wir jetzt sehen, tatsächlich eine authentische Wiedergabe dessen ist, was in den Akten steht? Es könnte ja ebenso gut sein, dass deutsche Medien versuchen, die ganze Angelegenheit zu verharmlosen, entscheidende Unterlagen nicht zu veröffentlichen und sich stattdessen auf Figuren wie Prinz Andrew oder eine russische Beteiligte zu konzentrieren.
Ja, soweit ich es gesehen habe, ist es tatsächlich ein Riesenskandal, nur anders als man denkt. Weil ich habe mir jetzt einige der Beispiele aus den letzten Tagen durchgeschaut, die durch die Medien gingen. Und ich kann nur sagen, das Ganze, das sind die Dinge, die ich gesehen habe, sind absolute Luftnummern. Ja, hier zum Beispiel der Spiegel behauptet, neue Epstein-Akten belasten Ex-Prinz Andrew schwer. Ja, hier, das ist aus dem Spiegel. Und die schreiben hier dazu, unter den Dokumenten befinden sich auch Fotos, die Andrew zu zeigen scheinen, wie er über einer flach auf dem Boden ausgestreckten Frau positioniert ist. Auf einem Bild berührt der Mann offenbar den Bauch der Frau. Also da läuft so richtig das Kopfkino, ja. In Wirklichkeit sieht man dann das da, ja. Und ich muss sagen, ja gut, ist das jetzt ein Volkshochschulkurs in Yoga oder in Atemübung oder was ist das, ja? Da ist überhaupt nichts dran an dieser Geschichte. Es ist einfach nur Anscheinserweckung, Kopfkino. Und einige schreiben noch dazu, tatsächlich in den Texten zu dem Bild, es handelt sich um eine leblose oder reglose Frau. Das muss man sich mal vorstellen. Denn es gibt insgesamt mindestens 3 Fotos dieser Situation. Und auf einem davon hebt sie ganz klar den linken Arm. Ja, das würde also eine reglose Frau nicht machen. Das heißt, hier wird eine Sache suggeriert, die gar nicht existiert. Es ist eine völlig asexuelle Situation. Und hier, The Sun hat gleich das hier draus gemacht, ein Titelbild, Shame on you. Für was? Für den Yogakurs oder was? Weshalb soll er sich jetzt da schämen? Ja? Also mir geht es ja nur darum, irgendwie auf die Fakten zu kommen, ja, und nicht auf irgendwelche Anscheinserweckungen, ja. Also ich habe eben noch weitere Beispiele gefunden. Eins hier ist auch sehr bekannt. Da sieht man also 2 Hähnchen auf einem Schneidebrett und dazwischen scheint ein Bein hervorzuragen. Das soll bei Epstein gefunden worden sein. Da steht, eins der verstörendsten Bilder von den Epstein-Files ist geschwärzt worden zwischen 2 Hähnchen. Und das könnte aussehen wie ein Baby dazwischen, ja. Also ein Babybein. Ich habe das Original gefunden und es ist also kein Babybein, sondern es ist das Bild oder das Bein eines ausgewachsenen Mannes. Ja, und das hat ein schwuler Künstler in Anführungszeichen geschaffen, der hier einfach einen auf dem Rücken liegenden Mann dazwischen praktiziert hat, zwischen die beiden Hähnchen. Und das Ganze war eine Werbekampagne der Italian Vegetarian Association, also des italienischen Vegetarierbundes. Das ist also, sagen wir mal, ein Plakat gegen den Fleischkonsum. Ja, so als wären hier Mensch und Hähnchen gleichgesetzt. Ja. Oder nächster Skandal. Andrew trifft eine junge Russin. Das ist aus dem Spiegel, diese Überschrift. Und was sehe ich da? Da denkt natürlich auch jeder, ah, da haben wir es mal wieder, dieser Andrew, ja, Prinz Andrew, der ehemalige. Also dieser, wie soll ich sagen, also dieser Typ, der also nicht die Finger lassen kann von jungen Frauen. Und Epstein hat diese Frau ihm aber auch beschrieben mit den Worten, sie ist 26, Russin, klug, schön, vertrauenswürdig und ja, sie hat deine E-Mail. Also die Frau ist 26. Was bitte trägt das jetzt bei zur Aufklärung dieses sogenannten Skandals? Verstehe ich nicht, ja. Und so geht es immer, immer weiter. Und das Wahnsinnige ist, das ist ja nur eine Stichprobe von mir, ja. Wenn Sie das einem Staatsanwalt zeigen, dieses Material, der lacht sich kaputt, ja. Tut mir leid. Also ich habe Erfahrung mit Beweiswürdigung und so. Aus meiner langjährigen Arbeit. Jeder Staatsanwalt lacht sich da kaputt, wenn er das sieht. Es mag noch andere geben. Ich habe ja gesagt, das ist eine Stichprobe, mehr oder weniger Zufall. Aber das ist ein forensischer Albtraum. Mit dem kann kein Staatsanwalt was anfangen. Und was mich am meisten schockiert, es gibt keinen Unterschied zwischen unserem ungeliebten Mainstream, unserem offiziellen, und dem alternativen Mainstream. Also beide springen auf das gleiche Pferd und reiten gegen diesen Epstein, der tot ist praktischerweise und der mit seinem Nachlass quasi die eigenen Beschuldigungen finanzieren muss, weil sogenannte Opfer davon entschädigt werden. Und es reicht völlig, wenn sie vorgeben, dass sie sich erinnern an einen solchen Missbrauch, schon fließt das Geld aus dem Epstein-Nachlass. Ja, das ist ein Riesenskandal. Der Epstein-Skandal, tja, wo ist der? Ich meine, ich werde ihn weitersuchen, tut mir leid, ja. Aber die Sachen, die ich hier gefunden habe, die sind absolut lächerlich. Sorry.
Vermuten Sie, dass das daran liegt, dass in den relevanten Akten tatsächlich nichts drin ist, oder werden uns gezielt genau die Dokumente präsentiert, in denen nichts Belastendes steht?
Also ich habe bei einigen, ich habe ja teilweise auch selber in diese veröffentlichten Akten reingeschaut, ja, und habe auch dieses Bild da gefunden von dem angeblichen Baby auf dem Schneidebrett. Das ist tatsächlich in den sogenannten Epstein-Akten enthalten, ja. Und daher weiß ich auch, dass das nicht einfach jetzt von irgendwem noch dazu addiert wurde oder so. Es ist in diesen Akten drin. Tatsächlich sind all diese Sachen in den Akten drin. Nur wenn man die sich anschaut, genau, man mit klarem Verstand, dann stellt man fest, da ist nichts drin in diesen Dokumenten, die mir gezeigt werden. Und das soll ja die Essenz sein aus 3 Millionen Akten. Hallo, aus 3 Millionen Seiten. Da habe ich gedacht, Mensch, da ziehen sie jetzt die härtesten Nummern wirklich raus, ja. Jetzt wird's richtig übel. Was muss ich sagen? Es ist, der Kaiser steht völlig nackt da, ohne Kleider. Mein Eindruck ist, das ist eine Riesenkampagne, die hier gefahren wird. Und es könnte so weit gehen, dass man Epsteins Tod so eingefädelt hat, dass er A, weg ist, um nicht mehr sich wehren zu können, dass man ihn benutzen kann als großen Superbösewicht und gleichzeitig seinen Nachlass benutzen kann, um das Ganze zu finanzieren. Nämlich die Zeuginnen, die tatsächlich immer wieder sich noch finden und denen plötzlich einfällt nach 20, 30 Jahren, oh, tatsächlich wurde auch von Epstein missbraucht. Und laut diesem Nachlassfonds, diesem Entschädigungsfonds, reicht es völlig aus, wenn sie sich plötzlich erinnern. Sie brauchen keine Zeugen, keine Fotos, keine anderen Beweise, nichts. Ihre Erinnerung reicht und dann fließen im Prinzip die Millionen, ja.
Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.